Leider muss ich gestehen, bin ich ein bisschen entsetzt, weil ich Nagelsmann für einen überragenden Rhetoriker halte. Also, aber ich höre da Zeug von ihm und denke, was möchtest du mir denn jetzt sagen?
Am Ende geht es, glaube ich, schon auch für uns so ein bisschen um das Bewusstsein der Situation und um die richtige Auswahl der passenden Spieler, die vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt weniger gut passen würden, aber zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht einen Tick besser passen, dem Status, wo sich jetzt die deutsche Nationalmannschaft aktuell befindet. Ich weiß, sehr kryptisch ausgedrückt, aber ich will jetzt nicht jedes Detail sagen, weil ich kenne ja die Schlagzeilen dann auch morgen. Deswegen ist es ein bisschen abgeschwächt und kryptisch, aber vielleicht versteht es der eine oder andere.
Das werden wir sehen, lieber Herr Nagelsmann. Damit herzlich willkommen bei Reif ist live. Idealerweise bei den Experten fürs Kryptische. Er ist wieder hier, Marcel Reif. Schönen guten Tag. Mal sehen, was wir alles so entschlüsseln können heute rund um dieses Spiel. Alles gut?
Alles gut.
Wunderbar.
Eben nicht alles gut, aber privat alles prima.
Gut. Positiver Start in die Sendung, bevor wir uns jetzt zuerst logischerweise beschäftigen mit der Nationalmannschaft nach dem 0:2-Debakel in Österreich. Dann geht's um die anderen Nationen, die bei der EM dabei sind und sich mehr freuen können als wir. Und ein Bundesliga-Mix zur Einstimmung aufs Wochenende. Beginnen wir also mit der Nationalmannschaft und beginnen wir mit zwei ganz konkreten Vorgängen, die zu Recht für viel Aufregung gesorgt haben. Herr Reif, da war zum einen diese Situation mit Torwart Kevin Trapp. Julian Nagelsmann wollte an der Taktik was verändern und wollte seinen Spielern Zeit verschaffen, dass sie auf einen Taktikzettel schauen können, der umhergereicht wurde. Und dafür hat er Trapp unmissverständlich aufgefordert, eine Verletzung vorzutäuschen, was der erst mit etwas Zeitverzug verstanden hat und dann zu einer sehr kuriosen Szene führte, dass er so im Zeitlupentempo umfiel, tatsächlich dann auch noch ein Doc auf den Platz kam. Ich weiß nicht, was der da genau für Wasser verspritzt hat und Trapp so Zeit rausgeholt hat. Das hat die österreichischen Kommentatoren in dem Moment schon wahnsinnig aufgeregt, so nach dem Motto, das hat Deutschland doch nicht nötig.
Doch, doch. Nein.
Haben wir es nötig?
Wenn Sie das Spiel gesehen haben, hätte man noch ganz andere Dinge, auf ganz andere Ideen kommen.
Aber konkret dieser Vorgang, ist das sowas, was gerade ins Bild passt, wo man denkt, ach Gott, wie tief sind wir gesunken?
Ja, das ja auch noch. Und du denkst, ach komm, es reicht doch schon. 2-0, hat denn dieser Taktikzettel denn die Welt dann plötzlich verändert? Hat er nicht. Hat es die Österreicher den Sieg gekostet? Nein. Ist das sportlich? Nein. Kriegt man das mit? Ja. Und dann ist es doch unappetitlich. Es ist wirklich nochmal, die Welt ist an dem Abend nicht, es hat sich nichts groß geändert. Hör auf. Wir wollen es auch nicht höher hängen. Aber es ist einfach unappetitlich. So, das macht eine deutsche Nationalmannschaft, muss zu solchen Taschenspielertrickchen greifen. Und ja, das passt leider auch noch ins Bild.
Die andere Szene, bei der ein Spieler beteiligt war, logischerweise die rote Karte für Leroy Sané, der gegen Mvene dann ja mit beiden Händen ins Gesicht gegriffen, geschubst, geschlagen hat, je nachdem, wie man das auslegen will. Völlig zu Recht die rote Karte. Und Julian Nagelsmann hat auch da eine Erklärung oder Analyse dabei, wo man auf jeden Fall darüber reden muss, ist das sportlich oder clever? Hören wir mal zu.
Ja, Leroy hat sich bei der Mannschaft entschuldigt. Absoluter richtiger Schritt, finde ich gut. Am Ende ist auch so ein kleiner Marker. Die Aktion von Venis kann man auch rot geben, wenn wir danach nicht unclever sind. Ja, das ist der springende Punkt. Und das ist auch so ein Reifeprozess, so ein bisschen eine Drecksackmentalität. Ja, der wird gefoult, reißt sein Bein hoch, versucht den Leroy irgendwie in den Magen zu treten, trifft nicht. Ja, und dann bremst Leroy die Sicherungen durch und wir kriegen rot. Wo ich aber auch als Gefüge funktionieren, vielleicht beim Gegner rot provozieren kann. Und wenn beide kein Rot kriegen, ist auch gut, dann spielen wir 11 gegen 11 fertig. Dann haben wir zumindest in der zweiten Halbzeit Chance, ein besseres Spiel zu machen.
Einmal ist Ihnen gerade ein Uff erfahren, Herr Reif, als Sie ihm
zugehört haben. Man wollte dem in den Magen treten, jetzt macht doch mal langsam. Also der hat da hochgezappelt, ja, hat das Bein hochgenommen, hat dafür auch gelb gekriegt. Und wenn Sané auch noch mal kurz mitzappelt und sie dann aufstehen und der Schiri geht hin, gibt beiden gelb, die geben sich die Hand, wiedersehen, das spielst du halt mit elfmal weiter. Der fasst ihn mit zwei Händen ins Gesicht, das ist schubst ihn richtig im Gesicht, das ist eine klare rote Karte. Also was möchte mir der heute, Sie spielen mir mehrere Dinge vor und daher werden wir sicher auch noch Bewertung des Spiels und einzige Dinge, Leider muss ich gestehen, bin ich ein bisschen entsetzt, weil ich Nagelsmann für einen überragenden Rhetoriker halte. Also, aber ich höre da Zeug von ihm und denke, was möchtest du mir denn jetzt sagen? Also welche Drecksack mit der, was hätte denn jetzt passieren sollen? Was nicht passieren hätte sollen, das kann ich nicht sagen. Aber ansonsten,
und überschreitet er da eine Grenze, wenn er sagt, wir hätten Rot provozieren müssen?
Wir hätten es müssen, aber wir haben es ja nicht. Also insofern, ich will da nochmal, will das alles auch nicht übermäßig hochhängen. Das ist auch direkt nach dem 0-2 gegen Österreich, wo du hergespielt worden bist, dass die Heide wackelt. Da schenke ich jedem Trainer auch einigen Mumpitz. Aber das ist alles so unverständlich. Was möchtest du mir denn sagen? Außer, wir haben einen solchen Mist zusammengespielt und ich weiß im Moment auch nicht und das war's. Aber da sich solche Punkte rauszuholen und sie ich will nicht beschwafeln sagen, aber mit irgendwelchen rhetorischen Girlanden zu behängen, die überhaupt keinen, also für mich keinen Sinn ergeben. Insofern, lassen Sie uns über das Sportliche reden. Ja, und das macht er öffentlich und das ist nicht gut. Das hören Menschen, der hat ja auch die Trapp-Geschichte, das sehen Menschen in einem Stadion. Wenn du solche Tricks machst, nochmal darf es keiner merken, wenn schon. Aber wenn das öffentlich passiert, weil da zwei, drei Kameras im Stadion sind und die Reporter der Österreicher sehen das, dürfen sich darüber dann mokieren. Das ist mir fremdschämenartig so ein bisschen. Also ich fühle mich nicht wohl. Es ist in der Sache selber nicht weltbewegend, dabei bleibe ich. Aber es ist nicht auch noch. Hey, wir haben noch genug zu tun mit dem, was da gekickt wurde.
Reden wir über das, was da gekickt wurde, liebe Fußballfans. Also 0-2 Niederlage in Österreich, nachdem es zuvor schon ein 2-3 gegen die Türkei in Berlin gegeben hatte. Und Julian Nagelsmann hat hinterher laut überlegt, er hat das geteilt mit der Öffentlichkeit, inwieweit die Zusammenstellung der Mannschaft aktuell die falsche ist. Auch da hören wir einmal zu, wie er einen neuen Fußballbegriff, den ich so noch nicht kannte, den des Workers prägt.
Am Ende ist das ja immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das brennt natürlich unter den Nägeln, wenn du die ganzen Talente siehst, die wir haben. Ja, und dann musste man mal vielleicht in die Faust beißen und sagen, okay, vielleicht mal ein Top-Talent weniger und vielleicht mal einen Worker mehr. Aber natürlich hat jeder Trainer erstmal die Hoffnung, wenn du 5 Zauberer hast, okay, die wuppen dir das vielleicht. Ja. Und die wuppen es auch normal, wenn wir das Vertrauen haben, wenn wir die letzten 2 Jahre mehr Spiele gewonnen hätten als verloren, dann würden die wuppen, dass es mehr Wuppen gar nicht geht. Aber wir haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Vielleicht, aber das werden wir jetzt alles analysieren, müssen wir auf 2 Prozentpunkte Talent verzichten und 2 Prozentpunkte mehr Worker reintun.
Was sagen Sie zum Worker-Wunsch?
Er erzählt mir das, was in seiner Jobbeschreibung steht, hat er gerade vorgelesen. Ich habe aus dem, was wir haben an Spielern, eine Mannschaft zu bilden. Und mit Havertz zum Beispiel wollte das, hat er ja nach dem Türkenspiel nochmal betont, er wollte es zwingen. Er wollte einen noch richtig guten Kicker, Havertz ist ein richtig guter Kicker, noch zu den anderen guten Kickern dazu tun. Und da hat er eben eine neue Position verpasst. Und jetzt stellt er fest, habe ich falsch gemacht. Also wenn das ein Schuldeingeständnis ist, lass mich bloß in Ruhe mit Schuld. Aber wenn das ist, ich habe da einen Fehler gemacht, dann ist doch okay, das ist der erste Schritt zur Besserung. Nur er hat falsch aufgestellt, Einstellung hat nicht gestimmt, es ist ihm auch nicht gelungen, eine Einstellung hinzukriegen. Er hat all das, was ein Trainer tun muss, ein Nationaltrainer. Und hallo, Überraschung, wir haben so viele tolle Talente und aus denen muss ich eine Mannschaft bilden. Das ist Nationaltrainer. Im Club baust du dir ein Kader so und da kommen die Holding Sixen und da kommt diese ganze stundenlange Diskussion, da baue ich mir was. Aber in Nationalmannschaft kommen die Besten der Besten und dann stelle ich fest plötzlich, ach du Schande, hier ist ja der Wirtz und der Gündogan und der Musiala. Mensch, gut, dass der nicht kann diesmal, weil da hätte man noch einen richtigen, den müsste ich ja auch noch irgendwie bringen und Havertz müsste ich bringen. Willkommen im richtigen Leben, weiß ich nicht, aber so jung ist er nicht. So einfach ist es und so schwer.
Ich fand noch einen Gedankengang bei ihm interessant und der mich auch verwundert hat. Er sagt, die Zauberer würden es dir wuppen, wenn sie Selbstvertrauen hätten und wenn wir in den letzten 2 Jahren nicht so viele Spiele verloren hätten. Das ist ja aber bekannt gewesen. Auch Julian Nagelsmann muss ja wissen, was für eine Mannschaft er da von Hansi Flick übergeben bekommen hat. Nämlich eine sehr, sehr verunsicherte. Wir haben 2 katastrophale Turniere gespielt mit der WM in Russland und der WM in Katar. Die Europameisterschaft endete auch schon früh im Achtelfinale. Inwieweit kann ihn das überraschen, dass gerade noch nicht die Zeit für Wupper gekommen ist, sondern eher für Worker.
Ich bin noch nicht bereit, da mitzugehen. Wir haben es ja hier nicht mit 14-jährigen Sensibelchen zu tun, sondern mit dem Kapitän, Ex-Kapitän von Manchester City.
Der ist die älteste Nationalmannschaft seit etwa 24 Jahren.
Und der eine oder andere, das eine oder andere gewonnen, wenn ich nicht irre. Von den Goretzkas über die Kimmichs, über die Gündoans, über Wirtz, der gerade, also wenn der im Moment gerade nicht kein Selbstvertrauen hat, verstehe ich die Welt nicht. Und nur weil die zur Nationalmannschaft fahren.
Rüdiger bei Real Madrid.
Also wir fahren jetzt zur Nationalmannschaft und plötzlich ist die Mannschaft verunsichert. Das hat unter Flick nicht funktioniert. Da war eine Verunsicherung, weil man den Eindruck hatte, keiner weiß richtig mehr, was eigentlich Sache ist. Dafür hat man doch aber den Trainer gewechselt. Und jetzt kommt einer, der sagt uns, wie es geht. Wie er sich das vorstellt, ein klarer Plan, der passt zur Mannschaft, die Aufstellung passt dann auch zu diesem Plan und dann sollte man zumindest konkurrenzfähig sein gegen Österreich. Und auch die Einstellung, wenn man denn vorher eine Einstellung hatte, die, ach komm, mit dem Trainer, und kann jeder auch ein bisschen auf sich selber mit dem Finger zeigen von den Spielern, was sie mit Flick veranstaltet haben, nicht nur, aber auch, und dann müsste es doch halbwegs laufen. Gegen USA lief es doch ganz gut, gegen Mexiko lief es dann nicht mehr ganz so gut, gegen die Türkei lief es noch weniger gut und gegen Österreich lief es mehr gar nicht. Also es ist von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Und da kommen Sie mir immer so mit dem, ja, wir sind ja verunsichert. Hä? Verunsichert, Gündogan, sind Sie verunsichert? Darf ich Sie mal was fragen? Sind Sie bei Barcelona? Sie fahren jetzt wieder nach Hause und kommen als Wrack dahin oder sagen Sie, ich weiß auch nicht, was da los ist bei der Nationalmannschaft. Das ist es.
Wie viel trägt Nagelsmann zur Verunsicherung bei?
Pass auf, an der Havertz-Nummer haben sich ja viele abgearbeitet. Und er wurde ja nicht müde zu sein, da hat doch gar kein Verteidiger gespielt. Das ist doch asymmetrisch, da ist doch eher, asymmetrisch. Muss ich dann auch alles wieder, gut, mag ja sein. Wir lernen alle dazu. Können Sie mir sagen, was dadurch besser geworden ist, durch die Aufstellung von Havertz? Nach vorne, also wir machen links jetzt einen zum Verteidiger, wir stellen ihn zumindest dort in dieses Gelände, damit es offensiv besser wird. Ist es denn besser gewesen jetzt mit Havertz, dass der da links war? Hat es sich für die Offensive im Österreich-Spiel irgendetwas Gutes gehabt? Nein. Hat es was für die Defensive? Irgendetwas kann es nicht, weil er ist ja auch kein Abwehrspieler. Dann sagt er in dieser Pressekonferenz auch, wir haben nur einen halben Linksverteidiger. Also pass auf, nicht böse sein. Das ist schon heavy, so ein Satz. Also allen, die da drüben mal Linksverteidiger gespielt haben, zu sagen, du bist bestenfalls halb, und dann hat er gesagt, David Raum spielt ja auch furchtbar offensiv. Die sollen ja auch heutzutage, sind doch Schienenspieler, oder? Ja. Nicht so tun, als wüssten sie es nicht. Ihr schreibt das ja auch, Schienenspiel. Ich denke immer, gut, Schiene ist gerade Lokführerstreik bald wieder. Vielleicht hängt das ja damit zusammen. Also, das ist nicht besser geworden. Und dann höre ich, das Feuer war nicht drin. Und Rudi Völler unten im Gang nach dem Spiel vom Journalisten gefragt, wie ist das so, war kurz davor, wieder Rudi Völler zu sein. Und zwar aus der Abteilung, jetzt bitte weiträumig umfahren, weil jetzt wird's gleich richtig heavy. Der sagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Ich hoffe, er meint auch die eigenen Spieler und nicht sonst irgendjemand. Das können wir uns nicht gefallen lassen, in der Tat. Es fehlte das Feuer. Gegen die Türkei, du hast 80.000 im Stadion, du spielst ein Auswärtsspiel. Das hatten wir hier besprochen. Olli Kahn, gib mir noch ein paar, die gegen mich pfeifen. Dann komme ich erst richtig in Fahrt. Die Einstellung stimmte nicht, Feuer stimmte nicht. In Österreich gegen Österreich stimmt gar nichts. Du spielst gegen Österreich, das kleine Nachbarland. Na, also bitte, die dürfen jetzt wieder von Cordoba faseln und solches Zeug. Die dürfen dich herspielen. Nochmal, die haben nichts geklaut. Und das war nicht Pech, die beiden Spiele, sondern du warst einfach gegen die Türken, 1B-Mannschaft, nicht mit der besten Besetzung, hattest du keinen Sieg verdient, auch keinen Unentschieden. Und hier hattest du die Niederlage aber sowas von geberechtigt.
Wir haben gerade über Kai Havertz gesprochen und der war auch Thema auf der Pressekonferenz nach der Niederlage in Österreich. Da hat nämlich ein Journalist nachgefragt zur Rolle von Havertz und auch der Kritik an diesem Einsetzen. Und hören Sie genau hin, da kommt in der Antwort Marcel Reif vor.
Wie haben Sie denn heute die Leistung von Kai Havertz gesehen? Fangen wir so an, das interessiert mich.
Gut, nicht schlecht, aber ich fand ihn auch gegen die Türkei schon nicht so schlecht.
Ja, eben. Da haben wir doch schon mal eine Antwort, die...
Aber ich meinte auch sozusagen nicht nur die Havertz-Rolle, sondern mehr...
Erste vernünftige Beurteilung von Kai Havertz in den letzten 3 Tagen. Ist ja schon mal was. Ralf hat es ja auch noch richtig gemacht, sonst wird es schwierig.
Also, immerhin Ralf hat es auch richtig gemacht.
Deswegen geht das ja in die Irre, die Geschichte. Das ist nicht der Punkt, ob Kai Havertz an den zwei Niederlagen schuld ist. Das ist doch barer Blödsinn. Der war noch einer der Besten. Aber die Idee, let's keep it simple. Wir haben doch alle Rudi Völler gefeiert dieses Frankreich-Spiel nach Flick. Oh, endlich mal nicht irgendwelche Holding, tralala, sondern weißt du was? Mach simpel. Lass mal den Computer da draußen weg, das Tablet. Weißt du was? Wir haben ein paar gute Fußballspieler, die stelle ich jetzt da hin. Macht es, Leute. Spielt Fußball. Das, was jeder an seinem Platz, so wie ihr das kennt. Das hat er nicht gemacht. Er hat da für mich ein völlig falsches Signal gesendet. Ich bin noch nicht mit meinen Ideen durch. Ich habe da noch was.
Ist er noch zu sehr Vereinstrainer im Kopf heran?
Möglicherweise. Aber auch im Verein. Also wenn Arteta bei Arsenal jetzt einfällt, mach ich jetzt auch. Na, das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Es kann ja sein, dass das in manchem Spiel, dass das dann asymmetrisch links passt mit einem Ding. Es kann aber auch sein, dass wenn man sich einspielen will auf die EM und im Topf könnten Holland, Frankreich oder sonst jemand sein und dann kommt dir Dembélé oder Mbappé entgegen und dann machst du asymmetrische Neuerfindungen. Das hat der Mannschaft nicht geholfen. Das war für mich das falsche Signal von Nagelsmann an die Mannschaft.
War es das richtige Signal, Kimmich auf die Bank zu setzen in Österreich?
Das haben wir alle mitgekriegt. Die Diskussion Kimmich und Gündogan, willkommen in der Realität. Es kommen ein paar Fußballspieler, die haben was im Gepäck, die haben was auf der Naht und denen musst du sagen, Kinder, Überraschung, wir haben nur 11 Plätze. Also leider hat man mir mitgeteilt, UEFA, FIFA, wir dürfen nur 11 aufstellen. Das heißt, jetzt haben wir ein Problem. Es war zumindest etwas, was ziemlich deutlich war, dass er sagt, Gündogan, ja, und jetzt muss ich ein Worker mehr. Also hier Worker. Was er meint ist, wir brauchen mal Andrich. Spieler, Pascal Groß. Das ist Kimmich. Nicht der Glanz, der will auch nicht, das sage ich ja immer hier, zum 100. Mal, der will nicht Weltfußballer werden. Aber der hat einen Job zu erfüllen, der sagt, mach ich.
Und hat er sich bei Kimmich dann selbst eingeschränkt, indem er vorher klargemacht hat, aber in der Viererkette rechts sehe ich ihn nicht? Wenn ja, warum?
Wenn ja, warum? Genau. Herr Nagelsmann, bitte übernehmen Sie. Ich bin am Ende meines Lateins. Wenn diese Geschichte mit Kimmich, mit dem Rechtsverteidiger, also das hat Philipp Lahm, das war keine Bratwurst, Philipp Lahm, wenn ich nicht irre, sondern das war schon ein bemerkenswerter Fußballspieler mit einer bemerkenswerten Karriere, mit bemerkenswerten Meriten und nicht, weil er Haltungsnoten gekriegt hat, sondern weil jeder Trainer verknallt war in den. Von Van Gaals über Guardiolas und das ist nicht so einfach, dass die sich dann so verlieben. Der kriegt irgendwann mal mitgeteilt, nee, pass auf, jetzt musst du mir einen Gefallen. Um was geht's hier? Ich weiß nicht. Wenn Kimmich sagen würde, öffentlich, hat er aber noch nie gemacht, dass er lieber da spielt im Zentrum, ist doch in Ordnung, dass er das lieber macht. Aber hat er gesagt, wenn der das mit mir macht, dann schmeiße ich hier den Krempel hin, hat er nicht gemacht. Insofern, ich weiß nicht, wenn es darum geht, Erfolg zu haben am Ende und wenn wir sehen, dass da jemand besser ist und richtig gut wäre möglicherweise, alles hypothetisch, aber spricht manches dafür. Dann zu sagen, nein, meine ich.
Möglicherweise über die Worker-Hintertür kommt er jetzt doch auf die Position.
Jetzt sagen Sie bitte Kimmich, dass er ein Worker ist. Na, dann machen wir es aber endgültig, den Laden dicht. Sehen Sie, mit solchen Dingen bringt man sich irgendwo...
Unnötig.
Ja, bringst du dich in irgendwelche Sackgassen und aus denen wieder raus.
Auch über die Verteidiger zu sagen, wir sind keine Verteidigungsmonster. So, ich kann mir vorstellen, ein Rüdiger denkt sich, naja, ehrlich gesagt, bei Real Madrid gelte ich als genau dieses.
Zumindest kenne ich einige, die mir nicht so gern begegnen ja. Auf dem Platz oder sonst irgendwo. Also Monster, Hummels spielt auch Abwehr-Innenverteidigung schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Das ist nicht
Warum
gut.
Warum ist Nagelsmann, Sie haben es vorhin angesprochen, diese Pressekonferenz-Souveränität, die Bayern München wahnsinnig gerne wahrgenommen hat, weil viele andere sich versteckt haben. Das hat Nagelsmann lange Zeit großartig gemacht zu sehr sensiblen Themen. Wieso ist da die Zielgenauigkeit jetzt gerade verschwunden?
Soll ich ein Geheimnis verraten?
Immer los.
Wir haben doch hier gerätselt, geht das gut mit Nagelsmann? Ist er ein Bundestrainer? In dem Alter, mit dem, was er an Trainerbieter hat, ist er schon Nationaltrainer? Das hoffe ich und bin ich überzeugt davon, weil er ein hochintelligenter Kerl ist. Das hat er sich selber auch gefragt. Und dann wird er doch, bevor er Ja gesagt und unterschreibt, wird er doch gesagt haben, ja, das kriege ich hin. Ich weiß auch, was ich machen muss. Nachdem, ich habe doch gesehen, wie die Mannschaft mit Flick, ohne Gegenflick, wie auch immer, performt. Das kriege ich hin. Und dann geht's gegen die USA ganz gut. Da war die Pressekonferenz noch relativ klar, fand ich. Und dann gegen Mexiko war sie schon ein bisschen. Und danach, der ist erschüttert. Der ist so entsetzt. Also wie mit Verlaub ich. Ich habe das Spiel gesehen gegen Österreich und habe nach 20 Minuten gegen die Türken, konntest du noch 20 Minuten.
Sie meinen, ihn hat das auch total völlig kalt erwischt, völlig wie schlecht diese Mannschaft spielen kann unter seiner Führung.
Unter seiner Führung. Dass das alles, was er von dem er dachte, dass er es hinkriegt.
Und dass er es gut erklärt hat.
Ja. Und das alles hat nicht funktioniert. Möglicherweise auch, vielleicht habe ich da doch den Fehler gemacht und den Fehler gemacht und den Fehler gemacht. Mensch, aber ich bin doch eigentlich ein richtig guter. Und er wird ja auch ein richtig guter. Aber das haben wir hier damals auch, wenn Sie sich erinnern, gesagt, der hat auch was zu verlieren, wenn das richtig in die Grütze geht.
Hat er das auch das erste Mal gespürt am Dienstagabend?
Ich glaube ja. Ich glaube, und auch die Wucht. Was mir nicht gefallen hat, war die Opferrolle und dann auf die Medien und so. Nee, und schwarz malen. Niemand malt. Also das Ding noch schwärzer malen, die Farbe besorgen Sie mir. mit der wir das Österreich-Spiel schwarz malen. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Das sind so Dinge, ich glaube, in ihm ist die Hölle los, innerlich. Der sagt, Mensch, wir haben doch, und das stimmt ja auch, wir haben doch. Soll ich nochmal anfangen? Gündogan, Havertz, Musiala, Wirtz. Wir haben doch Fußballspieler, wenn du da den Marktwert zusammenlegen würdest. Und dann kommst du mit den Österreichern, herzlichen Glückwunsch und wirklich mit allem Respekt. Na, das gewinnen wir aber haushoch.
Und das ist jetzt genau die spannende Frage. Worker, Talente, was Nagelsmann vorhin angedeutet hat. Wie geht's jetzt weiter? Was macht er jetzt? Er hat ja auch damit zu kämpfen, dass jetzt 4,5 Monate kein Spiel ist, in dem man das wieder zurechtrücken kann, was da in die Grütze gegangen ist. Und auch dazu sagt Julian Nagelsmann, was ist für ihn jetzt die Frage? Gehe ich den Weg einer Spitzenmannschaft oder baue ich das um? Ändere ich was bis März oder auch nicht? Auch da hören wir ihm einmal zu, um dann zu analysieren.
Grundsätzlich ist die Denkweise eines Trainers nicht von, ich habe eine Idee und die knall ich auf eine Mannschaft, sondern wir schauen uns natürlich an, was hat man für Spieler und dementsprechend die besten Spieler, die wir haben, auf die beste Position zu packen. Und dann schaut man, was gibt's noch für Lösungen drumherum, die uns besser machen. Und wir haben uns für einen Weg entschieden, auch natürlich in der Kommunikation mit der Mannschaft, im Rückblick, was war, was tat ihn gut. Und es war jetzt in allen Spielen, mit Ausnahme des hohen Zustellens, weil wir das oft im Mann gegen Mann gemacht haben und den natürlich auch im Gegner anpassen, sonst wird es kein Mann gegen Mann, haben wir immer dasselbe gespielt. Gegen USA das gleiche gespielt, gegen Mexiko das gleiche gespielt, gegen die Türkei das gleiche gespielt und auch heute. Nur halt jeweils mit 2 oder 3 Wechseln in der Startelf. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich schmeiße im März wieder alles um. Und mache eine ganz andere Idee und passe mich nur auf den Gegner an, was ich zu meiner Hoffenheimer Zeit gemacht habe. Oder wir sagen, okay, wir gehen den Weg weiter und versuchen, eher den Weg einer Spitzenmannschaft zu gehen. Ja, die Gedanken mache ich mir bis März und dann schauen wir mal, was wir machen.
Es ist schon klar, dass er gerade nicht weiß, was das Richtige für die Nationalmannschaft ist.
Und was wir für eine Nationalmannschaft haben. Und Spitzenmannschaft ist ja nichts, also Leverkusen hat hinten drauf Werkself. Du kannst jetzt aber auch der Deutsche auf dieses schwarz-weiße Trikot, kannst ja schon Spitzenmannschaft oder Workermannschaft oder was. Im Moment, wir wissen nicht, was das wofür diese Nationalmannschaft, welchen Fußball die steht.
Dieser Gedanke von ihm, er muss überlegen, ob er sagt, wir schauen, gegen wen wir spielen und reagieren darauf. Oder aber wir sagen, wir sind Deutschland, wir spielen so, sollen die anderen mal sehen, wie sie damit klarkommen.
Willkommen in der Wirklichkeit. Der FC Bayern zuweilen wird auch, selbst als, und wir, glaube ich, sind so in der Richtung Spitzenmannschaft, die werden auch zuweilen, wenn es in der Champions League so Februar, März, nicht vorher, aber dann auch gucken, wie gehen wir es heute an gegen Manchester City oder gegen Große. Also, das ist alles so, ich weiß nicht, wir tun so, als sei das alles neu. Ich weiß nicht, welchen Weg und Spitzenmannschaft und wie bezeichnen wir es denn? Na, so viel anpassen wie nötig, aber ansonsten bei der Identität bleiben. Aber was ist denn das jetzt, die Identität? Wir kriegen das Mittelfeld nicht geregelt, weil da zu wenig Worker sind. Wir haben keine Abwehrspieler. Wir vorne hatten wir, wie viele Torchancen hatten wir gegen Österreich?
Sané sehr überschaubar.
Sané hat einmal, glaube ich, in Richtung Tor oder aufs Tor geschossen. Das war's. Also, wir fahren da vorne an und enden hinten und da ist nichts. Da käme ich auf die Idee Spitzenmannschaft nicht. Da müssen wir ganz neu anfangen.
Jetzt gibt es logischerweise zwei Szenarien für diese beiden Spiele im März, voraussichtlich gegen Holland und Frankreich. Aber fangen wir erstmal mit dem positiven Szenario an und sagen, die Mannschaft verkauft sich dort gut, es gibt einen Sieg, vielleicht einen Unentschieden. Dann geht natürlich alles weiter und alle atmen auf und sagen, okay, Kurve gekriegt. Das andere Szenario ist zwei Niederlagen, möglicherweise sogar deftige Niederlagen. Ist für Sie vorstellbar, dass dieses zweite Szenario in einem erneuten Trainerwechsel vor der Europameisterschaft mündet?
Glaube ich nicht.
Was passiert?
Ja. Naja, also egal was passiert, Sie sind gut, egal was passiert.
Dann bleiben wir im Bereich des Normalen. Aber wer 1-4 gegen Japan verliert, kann durchaus auch mit 3, 4, 5 Toren Unterschied gegen Frankreich verlieren. Auch wenn wir sie kürzlich mal geschlagen haben.
Korrekt.
Wir wissen ja manchmal, dass der Ausgang eines Spiels durch 2, 3 Gegentore am Ende eine viel größere Wucht bekommen kann, als das alle vorher für möglich gehalten hätten.
Wenn,
im Positiven wie im Negativen.
Ja, wenn da noch mehr Havertz-Ideen auf den Platz gebracht würden, dann würde und das ginge schief, dann würde ich sagen, der Julian Nagelsmann hat zu viele Ideen, das geht nicht. Wir müssen jemand anders hin tun. Wenn der aber, und das glaube ich, wird er nicht tun. Ich glaube, dass er in den nächsten 4,5 Monaten mit ihm klar werden, keep it simple, lass uns wirklich, wir müssen runter von vielen Ideen, die ich mal hatte, ich muss mich selber auch einfangen. Wenn er dann in dem Spektrum bleibt, wird der DFB sich nicht zum Affen machen, weil das nochmal einen Trainer dann wechseln und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß ja, Sie haben das in einem gelungenen Kommentar so geschrieben, dann wäre Rudi Völler selbstverständlich Ante Portas. Rudi Völler wird es nicht machen, das sage ich Ihnen jetzt. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass Rudi Völler sagt, also gut, komm her, dann irgendwo ist es dann mal
auch
gut.
Auch weil er als Sportdirektor jetzt selbst eine Rolle
ja.
und damit auch eine Verantwortung für das hat, was gerade passiert.
Ich glaube, es ist ich weiß nicht, wie viel Sie miteinander Austausch hatten, aber jetzt, glaube ich, ist es gut, wenn in den nächsten 4,5 Monaten die Zeit genutzt wird und Rudi Völler dann auch sagt, pass auf, ich bin ein älterer Herr, guck mal, meine Haare sind so ein bisschen hellblond, du bist noch ein junger Kerl, lass uns doch versuchen, ich erzähle dir mal ein paar Dinge.
Wie doch Völler auf die Bank, ist das eine Variante oder würde das Nagelsmann als Enteiern wahrnehmen?
Allein schon, da Sie die Frage stellen, geht schon zu spät.
Wenn
Sie
ich habe so dieses Bild vor Augen, Lattek und Sammer damals beim BVB, nebeneinander auf der Bank.
Ja, aber da sind sie gemeinsam angetreten, weil der eine war noch viel zu jung und der andere hat gesagt, was soll ich nicht hier, aber gut, komm los, wir machen das zusammen. Hier ist aber ein Trainer wie Julian Nagelsmann, der ist sehr viel weiter schon, als es Sammer damals als Trainer war. Und dem möchtest du direkt wieder Rudi Völler neben dran setzen.
Am Ende, Herr Reif, zu dem Slot noch mal einem zuhören, der zwischendurch auch immer mal wieder als Mann für den DFB gehandelt wurde. Und wie ich finde, völlig zu Recht, Ralf Rangnick, ausgewiesener Fachmann. Sowohl als Bundestrainer war er mal im Kreise derer, die in Frage kommen, aber auch um die Nachwuchsarbeit beim DFB grundsätzlich zu strukturieren. Jetzt war er und ist er der Trainer von Österreich, hat uns am Dienstag mit 2:0 vorgeführt. Und so sieht er die Situation der deutschen Nationalmannschaft und die Situation von Julian Nagelsmann.
Also ich glaube, Leid tun oder Mitleid haben, dafür ist kein Platz. Das ist auch das Letzte, was ein Trainer haben möchte. Braucht es auch nicht. Ich bleibe dabei, was ich auch vor dem Spiel schon gesagt habe. Deutschland hat genug Einzelspielerqualität. Wenn man sich alleine heute mal anschaut, wer gar nicht zum Einsatz kam oder nur ganz kurz gespielt hat. Das sind alle Spieler, die in ihren Vereinen absolute Leistungsträger sind und Stammspieler. Deswegen bleibe ich dabei. Es ist keine Frage der Einzelspielerqualität, sondern am Ende ist es ein Mannschaftssport. Und Julian ist trotzdem, auch wenn er noch jung ist, erfahren genug und clever genug, um in diesen anstehenden 4 Testspielen bis zur Euro dann auch noch an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Davon bin ich überzeugt. Also für mich ist Deutschland eine von 6, 7 Mannschaften, denen auf jeden Fall zuzutrauen ist, dass sie mindestens mal bis ins Halbfinale kommen.
Also Rangnick traut Nagelsmann zu, an den Stellschrauben zu drehen. Wir haben noch einen Kurzkommentar von Uli Hoeneß zu der Situation bei der Nationalmannschaft, der liest sich im Kicker so: Ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen. Sind Sie, sind Sie Team Rangnick oder Team Hoeneß, Herr Ralf?
Team Rangnick. Sie haben vorhin gesagt, das wäre im Gespräch für den DFB. Da haben Sie einen großen Fehler gemacht. Im Gespräch für die Nationalmannschaft hätte man sich ihn vorstellen können. Rangnick beim DFB hätte man sich eben nicht vorstellen können.
Sagen wir so, ich hätte ihn dort für eine sinnvolle Besetzung gehalten.
Nein, nicht nur Sie. Aber das hat nicht funktioniert. Nein, der Uli Hoeneß hat ja recht, er ist entsetzt. Ist gut für Tuchel jetzt, dass er nicht sagt, warum haben wir damals eigentlich Nagelsmann entlassen, sondern dass da ein bisschen Ruhe einkehrt.
Interessante Wende am Schluss, die eigentlich der perfekte Übergang wäre jetzt zum Bundesliga-Mix, aber wir haben noch eine andere Nation. Und machen das jetzt auch. Wir haben Töpfe, liebe Fußballfans. Gibt es Schöneres als Lostöpfe für Fußballfans? Ich denke nicht, weil man kann sich, wie viele Tage können Sie damit verbringen, Herr Ralf, jetzt auf diese vier Töpfe zu starren und sich die unterschiedlichsten Konstellationen für die Europameisterschaft zurechtzudrehen? Ich liebe es.
Schön. Und ich mache es genauso lange, wie Sie mich dazu zwingen. Danach warte ich, bis es soweit ist.
Auf dem Countdown sehen wir haben noch 5 Minuten 19. Also mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aber ich hole unsere Podcast-Freunde einmal mit rein und lasse alle wissen, dass in Lostopf 1 Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England sind. Also gegen die können wir nicht spielen in der Vorrunde. Mhm. Wir bekommen aber einen Gegner aus Lostopf 2. In dem sind Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich. Also wir haben zumindest eine 33% Chance, dass uns Türkei oder Österreich wieder begegnen bei der EM. Dann in Topf 3, wie auch immer die da gelandet sind, Holland, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien. Das ist so ein Topf, wo wir wissen, das wird in jedem Fall kompliziert. Und Top 4, na da schau her, Italien, Serbien, Schweiz und dann noch drei Mannschaften, die in den Playoffs ermittelt werden, die im März erst stattfinden. Herr Ralf, wir lassen die Töpfe hier mal so stehen. Müssen wir mehr Angst vor den anderen haben oder die vor uns? Oder gucken die auf Topf 1 und sagen sich, ja gut, wenn wir Deutschland kriegen, das geht ja, aber bloß nicht.
Im Moment, wenn ich ein anderer wäre, würde ich auf diesen ersten Topf gucken und würde sagen, Deutschland wäre gut.
Und sonst ist so Ihr aktuelles Gefühl, hoffentlich kriegen wir so eine vermeintliche Duselgruppe.
Die hatten wir doch aber auch in Katar, hatten wir die nicht auch schon in Russland. Was ist Duselgruppe? Als Spitzenmannschaft musst du...
Darum sagte ich ja vermeintliche Duselgruppe. Aus der alten Fußballweltbetrachtung.
Aha, so ganz früher, bevor noch...
Also, Lostopf 2,
genau. Bevor Havertz Verteidiger spielte, aus der Zeit.
Wo es noch keine Worker gab, keine Holding Six gab. Aus Topf 2, Albanien, spendiere ich Ihnen. Aus Topf 3, die Schotten. Und Topf 4, einen der Playoff-Gewinner.
Gegen die Schotten, da brauchst du Einstellung, das sage ich Ihnen.
Aber da weiß man es vorher, dass man sie braucht.
Ach so.
Und bei Österreich, Türkei
nicht. Dann drückt man auf den Knopf und dann kommt die Einstellung. Das war das Mitjämmerlichste, was ich gehört habe, Einstellung. Ich dachte, unter dem Trainer können wir das wenigstens erledigt haben. Auch das nicht. Also hören Sie auf, das können wir in die Luft schmeißen, egal was kommt. Mit den Leistungen, wie sie jetzt waren, in diesen letzten zwei Spielen, gewinnst du gar nichts. Und bist du auch bei dieser EM, ihr habt ja immer so gern mit dem Sommermärchen. Also im Moment, glaube ich, bin ich ziemlich überzeugt davon, also für den Moment, dass das ein Sommermärchen ist, was da im Sommer passiert. Nämlich, dass Deutschland ins Halbfinale kommt. Das halte ich für im Bereich der Gebrüder Grimm.
Tut weh, das zu hören.
Ja, aber nicht
überraschend, ehrlich gesagt, sondern es ist die logische Herleitung aus einem 2-3 gegen die Türkei und einem 0-2 in Österreich. Wir wollen noch ganz kurz auf die Playoff-Paarungen gucken, die nicht
die habe ich immer nicht
final feststehen. Ja, da sehen wir nämlich, und dafür korrigiere ich mich gleich ausdrücklich, dass Israel noch eine Chance hat, zur Europameisterschaft zu fahren. Es war nur die direkte Qualifikation, die sie verpasst
haben in ihrer Gruppe. Alle haben irgendwie noch eine Chance, zur EM zu fahren.
Ja, das ist die gute Nachricht für alle. Und die allerbeste ist, dass wir automatisch qualifiziert sind.
Ja.
Also es wird jetzt Polen gegen Estland spielen und der Sieger trifft dann auf Wales gegen Finnland oder Ukraine oder Island. Es wird Israel, grinsen Sie nicht herein, es wird Israel spielen gegen Ukraine oder Island. Aha. Es wird Bosnien-Herzegowina spielen gegen Finnland oder Ukraine. Und es wird Georgien spielen gegen Luxemburg, Griechenland gegen Kasachstan. Die Sieger dieser Paarungen dann nochmal im direkten Duell um den einen jeweils schönen Platz hier bei unserer Europameisterschaft. Also 3 Plätze werden hier, wie auch immer, vergeben. Es ist echt eine Herausforderung, da an der Stelle hinterherzukommen. Aber was ist in diesen Tagen keine Herausforderung?
So, da darf man auch scheitern. Da bin ich der Erste.
Wollen wir das doch einmal abrunden mit Nagelsmann? Was glauben Sie, geht er jetzt bewusst in die Stadien, um sich abzulenken, um viel zu sehen? Ist die Gefahr jetzt, sich im Keller mit Sandro Wagner einzuschließen und 96 Systeme mit 212 Spielern auszuprobieren? Wie schafft er es jetzt, das zu verarbeiten und dann vor allen Dingen die Energie nach vorne zu entwickeln, die wir ja alle von ihm brauchen?
Da, nochmal, dabei bleibe ich, da das ein intelligenter Kerl ist und Sandro Wagner ebenfalls ein intelligenter Kerl. Ich hoffe, dass Sandro Wagner ihm spätestens helfen würde, wenn er merkt, pass auf, jetzt denkt er gerade wieder noch eine Kurve weiter, sondern lass uns schlicht und ergreifend bleiben. Ich glaube auch, dass Rudi Völler jetzt ganz sicher in den nächsten...
Wie ist Rudi Völler jetzt gefordert? Manchmal dringend, macht man so Sportdirektor. Ja, macht jetzt Sportdirektor. Das ist ein wichtiger Job. Der ist der Vorgesetzte des Bundestrainers und muss ihn jetzt packen.
Ja, das wussten wir aber bei der Nominierung von Nagelsmann oder bei der Intronisierung als Bundestrainer. Das ist nicht ohne Risiko, aber es ist ja Rudi Völler da. Und mit dem gemeinsam, das könnte gehen. Jetzt, Rudi Völler war bedient, nochmal in der Mixed Zone. Der war richtig eindeutig. Nicht Mixed, sondern der war richtig auf on
und
fire.
Und der kennt sich aus mit Tiefpunkten vom Tiefpunkt.
Und da wurde gefragt, ist das auch deprimierend für Sie oder was? Ich dachte, nee, mach das doch nicht, Junge. Das wird jetzt gleich lebensgefährlich, mach es nicht. Also, wenn alle sich zusammensetzen und sagen, was haben wir denn? Was haben wir falsch gemacht, was kann man machen? Aber das muss jetzt sehr bald passieren und dann muss es eine klare Linie haben, ob er dann in jedes Stadion geht oder in welches er geht. Aber das ist selber schuld, Junge. Das jetzt werden wir, natürlich jeder guckt, in welchem Stadion ist er denn? Welches Verteidigungsmonster guckt er sich gerade an oder was passiert jetzt? Ist so.
Muss er sich auch von Rudi noch mal genau aufzeigen lassen, wie der das bei diesem 2:1 gegen Frankreich gemacht hat?
Das wird aber nicht lang dauern.
Okay, das haben Sie vorhin schon erzählt. Aber das ist ja ehrlich gesagt die entscheidende Botschaft.
Ja.
Gerade geht es nicht um lange, lange Ansprachen, sondern ja, auf den Punkt die richtigen Entscheidungen. Und wir hoffen, das sei ausdrücklich gesagt, dass Julian Nagelsmann diesen Weg findet und er im März gegen Frankreich und Holland beweist, was für ein guter Trainer er sein kann und die Mannschaft ihn auch nicht hängen lässt, sondern die Spieler auch alle beweisen, was sie können. Wir sehen es ja Woche für Woche in den Vereinen und dann endlich Hoffnung für das Turnier in Deutschland. Bundesliga, sie kommt wieder, kennt keine Gnade und wir haben die Tabelle für sie vorbereitet, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen an der Stelle. Leverkusen ist tatsächlich noch Erster.
Immer noch, ja? Mensch.
Mit 2 Punkten Vorsprung vor Bayern München. Ich muss auch gerade einmal kurz Luft holen, weil so hatte ich das auch nicht mehr drauf. Dann kommt Stuttgart tatsächlich auf Platz 3 mit 24, Leipzig 23 Punkte und Borussia Dortmund. Das wissen wir alle zu gut, denn dieser Verein hat uns während der Länderspielphase begleitet in der Berichterstattung sehr intensiv. Derzeit nur Fünfter mit 21 Punkten. Dann gucken wir einmal auf die untere Hälfte und die Situation im Abstiegskampf, wo wir ja einen neuen Trainer jetzt dann nach der Pause begrüßen werden. Also drittletzter Mainz mit 7 Punkten, vorletzter Köln mit 6 und Union Berlin mit dem neuen Trainer Marco Grote auf Platz 18. Fangen wir aber mal an mit dem Spiel Köln gegen Bayern, das am Freitag diesen Spieltag anschießt. Steffen Baumgart wurde gefragt nach Harry Kane und das sagt er dazu.
Überragend. Also ich glaube, jeder, der das jetzt beobachtet hat, seitdem er hier ist, ich weiß nicht, ob man einen Stürmer gesehen hat, der diese Quote in der Bundesliga hatte, seitdem die Bundesliga existiert. Also das muss man auch mal sagen. Also das ist außergewöhnlich. Auch die Sicherheit, die er ausstrahlt, also ich glaube, gefühlt, jetzt können wir darüber diskutieren, es gibt ja oft die Diskussion, wie viel Mal ist er am Ball, wie viel Mal ist er nicht am Ball. Einschätzt, wenn er am Ball wird, dann kann es wehtun. Und ich glaube, das sehen wir alle im Moment. Er ist eine absolute Bereicherung für die Liga und es ist schön, solche Jungs dann in der Bundesliga zu sehen und ich glaube alle anderen Meinungen, ich glaube nicht, dass irgendeiner eine andere Meinung hat und wie er die Dinger macht, das ist schon, macht schon Spaß, leider auf der anderen Seite.
Wir wissen, am Freitag können wir das beste Spiel unseres Lebens machen und trotzdem kann es schiefgehen. Aber du musst vielleicht eins deiner besten Spiele machen, um eine Chance zu haben. Und das wollen wir. Und dann werden wir sehen, was rauskommt.
Ja, wir werden sehen, was rauskommt. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der ist sauer, weil das Spiel eben schon an diesem Freitag stattfindet. Auswärts für die Bayern, ziemlich nah an der Länderspielpause. Gut, irgendjemand muss auch spielen. Und wir hören nochmal an, wie Tuchel sich dazu geäußert hat. Da merkt man schon, da brodelt es in ihm.
Wir spielen danach glorreicher Spielplan. Am Freitagabend ist natürlich eine sensationelle Ansetzung für den FC Bayern München, aber okay.
Ja, sensationelle Ansetzung. Schöner Start in den Spieltag. Wir haben jetzt heute erfahren, Herr Reifs, hat uns in der Redaktion etwas überrascht. Er macht jetzt wieder diese verzögerte Anreise, wird erst am Spieltag nach Köln reisen. Das hat er auch beim Saarbrücken-Pokalspiel gemacht. Das Ergebnis ist bekannt. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht. Also wenn ich vor 3 Wochen so ein Erlebnis hatte, was jetzt zumindest wir Journalisten erstmal damit in Verbindung bringen und dann ja auch den Rest der Republik wissen lassen. Ungewöhnlich, oder?
Ja, aber er wird
sich doch... Und ändert das so viel?
Naja, ich weiß nicht, wie gern Sie mit Ihrer Familie zusammen sind. Ich schon zum Beispiel. Und wenn ich von einem verdammten Hotel aus Berlin in das nächste Hotel nach Wien und aus dem Wiener Hotel dann gleich wieder, gerade mal die 2 Socken wechseln und dann gleich wieder ins nächste Hotel nach Köln. Das ist ja auch Psyche. Und ich glaube, er hat sich das gut überlegt. Und ja, Saarbrücken, also ob das wirklich an dem Hotel gelegen hat.
Nicht dran gelegen, aber wir wissen ja auch, wie abergläubisch teilweise diese verrückten Fußballer sind. Ja.
Also auch eine
Maßnahme, um die Mannschaft wieder so ein Stück zu sagen, hey, ich weiß, wie ihr denkt jetzt nach 10 Tagen Länderspielpause.
Und ich weiß, wo es euch gerade steht mit einem Hotelzimmer. Deswegen, man sagt dann, die Bayern wollen jetzt wieder eine Sonderrolle haben. Die Bayern stellen aber zu den ein oder anderen Nationalspieler mehr ab als andere. Und
also Sie haben Verständnis für die Kritik von Tuchel?
Ja, klar. Ich habe für alles Verständnis, was Spitzenspieler, die 100 Spiele pro Saison machen, der Fluch der guten Tat, weil sie halt weiterkommen. Die Bayern haben sich ja des Pokals entledigt wenigstens. Aber die 100 Spiele pro Saison machen und die dann nochmal wieder mit einer noch kürzeren Pause dafür bestraft werden, das ist schon, es wird viel zu viel verlangt von Spielen. Das ist einfach nicht gut. Und wenn so ein Spieltag angesetzt wird, das man weiß ja, also der Kalender, den kennen wir ja. Länderspiele sind dann und dann. Und dann ist Freitag ein Spiel. Da auf die Idee zu kommen, da die Bayern wirklich als Absteller Nummer 1 möglicherweise an Nationalspielern da einzubinden, das ist schon originell.
Gucken wir mal, wie originell die Tipps von Marcel Reif zu diesem Spieltag sind.
Meistens originell.
Meistens das originell. Ja.
Das kann man mir nicht nehmen.
Wenn nicht richtig, dann zumindest
und dann originell. So ist es. Da können wir uns doch verständigen.
Also Sie glauben, die Bayern schaffen es auch mit der Tagesanreise. 2-0 Sieg in Köln. Am Samstag haben wir Dortmund gegen Gladbach 1-1. Freiburg-Darmstadt 2-0. Union-Augsburg 2-1. Wolfsburg-Leipzig 2-2, Werder-Leverkusen 1-3, Eintracht-Frankfurt-Stuttgart 1-1 und dann am Sonntag Heidenheim-Bochum 2-1 und Hoffenheim-Mainz 3-0. 2 Vereine wollen wir da noch kurz thematisieren, Herr Reif. Dortmund gegen Gladbach. Falls Ihr Tipp richtig sein sollte und nicht originell, dann wird es noch mal anstrengender für Terzic, weil er jetzt diese 2-3 Wochen hat, mit Champions-League-Entscheidung, mit DFB-Pokal geht's weiter, mit der Frage Platz 5 oder wieder Champions League. Warum glauben Sie nicht so richtig an den Heimsieg der Borussia?
Weil nach dem, was ich gesehen habe zuletzt, fand ich das nicht so schrecklich überzeugend. Punkt 1. Und zweitens, Gladbach hat sich berappelt, richtig gut gefangen. Müssen wir gucken. Nochmal, Dortmund ist jetzt im Moment, da haben Sie völlig recht, da ist eine Kreuzung. Da geht es jetzt links abbiegen, rechts abbiegen. Und das kann richtig wehtun. So ein paar abseitige Themen, Adeyemi, so Zeugs, wo du denkst, das auch noch, Moukoko bleibt, geht, wird ausgeliehen. Das ist so, klingt nicht gut.
Union, trauen Sie einen Heimsieg gegen Augsburg zu in Spiel 1 nach Urs Fischer?
Weil ich, weiß nicht, irgendwann Mathe gelernt habe, Statistiken, irgendwann mal ist Schluss. Und irgendwann, okay. Irgendwann, wenn du nie gewinnst, gewinnst du.
Die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann der erste Sieg gelingen muss.
Und jetzt schlechtes Gewissen, das ist immer so eine These, von der gehe ich auch nicht runter. Die haben einen Trainer wie Urs Fischer, haben sie abgesägt mit ihren Leistungen und auch er war beteiligt.
Und da schließt sich der Kreis der Ralf. Spiel 1 nach der Flick-Trennung war ein 2:1-Sieg gegen Frankreich, der Nationalmannschaft.
So sieht's mal aus.
So sieht's mal aus. So, das war's. Hoffentlich nicht allzu kryptisch, liebe Ralf ist Live-Fans. Die heutige Sendung am Donnerstag, den 23. November. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören am Montag, den 27.11. Dann vor allen Dingen mit Borussia Dortmund, die gegen Gladbach ran müssen. Und wir wissen, ob die Anreise von Thomas Tuchel diesmal funktioniert hat. Herr Ralf, vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Und wir sehen uns wieder am Montag. Schönes Wochenende Ihnen allen. Schneien Sie nicht ein, wenn Sie im Süden unterwegs sind. Es wird weiß. Bis dahin, tschüss.